Ich komme jetzt zur eigentlichen Sache, die staatliche Überwachungspraxis. Die Politik verweist ja darauf, sie hat gute Gründe, weil und wie erfolgreich sie mit ihrem ganzen Sicherheitswesen war, weil sie hat ja Fälle aufgedeckt und verhindert, Terroranschläge, Drogenhandel, Kindermissbrauch, das alles heißt, ist doch dank staatlicher Überwachung verhindert worden. Und mit dem Argument, das wollt ihr doch auch nicht und das sind doch wohl staatliche Erfolge, die jeder unterschreibt. Das bedroht euch doch auch, also seid zufrieden, dass der Staat euch davor bewahrt. Setzen Sie erstens mal das staatliche Ordnungs- und Sicherheitsinteresse und die Bürgersorgen gleich. Vielleicht mal ein Hinweis drauf, nicht sehr weit ausgeführt, aber vielleicht doch sehr verständlich, dass das was Verschiedenes ist. Ob sich Bürger oder Eltern um ihre kleineren oder größeren Kinder Sorgen machen, ob die irgendwie zu Drogen greifen, ob die missbraucht werden, ob da welche unterwegs sind, die ihnen das Leben nehmen oder sonst was. Oder ob der Staat erstens mit dem ständigen Drogengebrauch und dem ständigen Kindermissbrauch rechnet, das rechtlich sanktioniert, Drogengebrauch oder Drogenhandel verbietet, also die, die das machen und die, die es nehmen, im Zweifelsfall kriminalisiert und dann hinter Gittern bringt. Das fällt doch nicht zusammen. Es ist doch was anderes, sowas zu kriminalisieren, damit vielleicht sogar noch nicht mal zu erleichtern und den Umgang damit zu normal zu machen und seine Strafgewalt zu entziehen, sondern erstmal zu sagen, das ist klar, das sind Fälle fürs Strafrecht, das sind Fälle fürs Ausforschen. Und was er damit zweitens zu Protokoll gibt, ist ja auch, dass er eigentlich immerzu damit rechnet und nach den Gründen davon überhaupt nicht fragt. Naja, und was den Terrorismus angeht, da ist es ja überhaupt eine riesengroße Umdrehung. Da kann man ja erstmal sagen, wo kommen sie denn her, die Terroristen? Der Staat schafft sie ja nicht zuletzt mit seinen Ansprüchen, die er da in der Welt geltend macht, mit seinem machtvollen Auftreten gegenüber anderen Staaten, auch mit seinen Geschäften, mit der Konkurrenz, die er international anzettelt, mit all dem schafft er sich Feinde, die bekämpft er und die bekämpfen auch ihn. Im Zweifelsfall nicht als Staaten, sondern als national gesonnene Bürger, die sich mit ihren beschränkten Mitteln und mit Anschlägen gegen den feindlichen Staat eben zur Wehr setzen und ihn schädigen wollen. Und jetzt soll der Bürger das alles als seine verbrecherische Bedrohung durch Gewalttäter sehen, die ihm nach dem Leben trachten. Dabei ist er doch, wenn überhaupt, ausgerechnet da, im doppelten Sinn bloß das Material des staatlichen Rumfuhrwerkens in der Welt. Nämlich einerseits vom eigenen Staat. Da ist ja auch nicht unbekannt, dass der ihn nicht einfach vor Feinden bewahrt, sondern im Zweifelsfall auch auf Feinde losschickt. Und andererseits ist doch auch der politische Terror, der dann irgendwo ziemlich wahllos zuschlägt und der ja dann auch wirklich Bürgerleben kostet, gar nicht gegen den Bürger als Privatmensch gerichtet, sondern gilt ihm als Repräsentanten des verhassten Staats und als solcher, also sozusagen als Repräsentant, als Soldat, als Feind, als solcher wird er dann mit Gewalt überzogen. Aber in all dem und in dem Umgang, den der Staat dann damit pflegt, eben mit sowas dann im Zweifelsfall auch ziemlich gewaltsam, mit Recht, Polizei oder auch mit Militär aufzuräumen. Da soll man dann den eigenen Staat als den großen Schutzherrn verstehen, soll sich mit dessen Gewalt und dessen Gewalt gegen seine Feinde in Eins setzen und sich geschützt sehen. Ausgerechnet da ist leider Gottes dann die Gleichsetzung für die Bürger, also die betroffenen Bürger oder auch die nicht betroffenen Bürger, die meisten sind ja davon dann unmittelbar gar nicht betroffen, da soll dann die Gleichsetzung von Staatsschutz und Bürgerschutz ausgerechnet am einleuchtenden sein. Oder ist es dann im Zweifelsfall für Nationalisten auch? Aber das ist nur eigentlich eine Vorbemerkung dazu, zu diesen Fällen, um dann als zweites Mal zu sagen, mit solchen Fällen rechtfertigen, also mit dem Verweis, hier erledigen wir doch Fälle, wo jeder dafür sein muss, mit diesem Verweis rechtfertigen sie eigentlich eine Praxis, die in der Verhinderung solcher eben als anerkannt und völlig in Ordnung gehend behandelt werden, dass man da mit Gewalt zuschlägt und dass man da observiert, die in der Verhinderung solcher Fälle gar nicht aufgeht. Und da kommt ja die Logik zur Geltung, na, das alles wollt ihr doch nicht, also müsst ihr auch für das ganze ausgiebige staatliche Ausforschen und Durchleuchten sein. Weil nach der alten Devise, wer A sagt, wer keinen Terroranschlag will, der muss auch B sagen, der muss auch gleich die Unterschrift unter alles das machen, was der Snowden aufgedeckt hat. Oder dieses andere Bild, was durch die Zeitung ja auch gegeistert ist, naja, um die Stecknadel zu finden, da ist es doch gleich am allerbesten, dass man den ganzen Heuhaufen immer schon durchleuchtet hat. Also werden die ganzen Fälle bloß als Veranschaulichung aufgeführt für eine Berechtigung zu mehr, eben zu allem, was dafür nötig gehalten wird auf diesem Feld, für das ganze umfangreiche Aufsichtswesen und das dann dem Prinzip gehorcht, und das ist was anderes als ich Regelfälle, nämlich mir darf erst einmal nichts entgehen. Der staatlichen Kenntnis darf im Prinzip und umfassend nichts entzogen sein und entzogen werden. Also rechtfertigen Sie mit dem Hinweis auf Ihre erfolgreiche Kontrolle, die Sie da in Sachen Terrorismus oder Kinderschänderei oder Drogenhandel, organisiertes Verbrechen ausüben, eine Praxis, die auf viel mehr zielt, nämlich auf ja, Kontrollierbarkeit sowohl der eigenen wie dann von Amerika, aber ja auch von Deutschland aus, auch auswärtige Bürger. Also auf was man da gestoßen wird und wofür man da eingenommen werden soll, wofür sie da argumentieren, das liegt sachlich gesehen viel mehr als das, oder viel mehr nämlich, dass die staatliche Überwachung mehr verfolgt als Kontrolle für den Einzelfall. Der Staat macht da den Standpunkt der Kontrollierbarkeit praktisch wahr. So was ist das. Neben und getrennt vom gesellschaftlichen und privaten Getriebe unter seiner und dann auch unter fremder Herrschaft erfasst er jede nur denkbare private und auch sonstige Regung der Bürger, was die so treiben, was die am Umgang pflegen, wie sie sich untereinander austauschen, und macht das alles, um sie, falls gewollt und für nötig erachtet, jederzeit erschöpfend prüfen und überprüfen zu können. Also Sicherheit ist da was sehr Weitreichendes, vielleicht was sehr Abstraktes, aber Umfassendes, nämlich er sichert sich vor jedem bestimmten Verdacht vorsorglich die Möglichkeit, also die Fähigkeit, wenn man so will, die staatliche Freiheit, jede denkbare nicht genehme Aufführungsweise oder auch bloß geäußerte Absicht und Ansicht zu erkennen und jede als staats- und ordnungsgefährdend eingestufte Regung dann sowieso im Vorfeld schon entdecken zu können. Also über alles Bescheid wissen zu können, über alles, was ihm dann als notwendig erscheint, näher nachzuschauen, wissen zu wollen, über das alles Bescheid wissen zu können, sich die Möglichkeit dazu zu verschaffen, jederzeit genauer hinsehen zu können, zwischen unwichtigen privaten Getriebe und ihn betreffenden Umtrieben sortieren zu können, das ist eigentlich sowas wie der Begriff dieser Sorte Überwachung und dieses Anspruchs auf Sicherheit. Also das ist ein genereller Sicherheits- oder Ordnungsanspruch eigener Art, den da demokratische Staaten neben ihrer sonstigen praktischen Organisation der Gesellschaft neben und über dem Treiben ihrer Bürger betätigen. So, da verschafft sich der Staat nicht bloß immerzu im Einzelfall die Gewissheit, sondern die Verlässlichkeit, dass er seine Gesellschaft im Griff hat, dass er als die regelnde Gewalt alles unter Kontrolle hat, dass er als diese regelnde Gewalt auch anerkannt ist, unbestritten ist, also in dem materiellen wie im Sinne davon, er ist anerkannt, er wird nicht bestritten, im weiterreichenden Fall seine Ordnung wird grundsätzlich eingehalten, in dem Sinne, dass niemand an der so verstößt, dass der Staat sagt, hier ist meine Ordnung als solche gefährdet, und dass er als das Subjekt dieser Verhältnisse alles eben, so abstrakt drücke ich das mal auf, im Griff hat, und zwar noch bevor und jenseits dessen, was an praktischen Maßnahmen von ihm oder von denen, die er da überwacht und beaufsichtigt, ihm droht. Nach einer Seite ist das mal ein Bekenntnis fundamentaler Art, nämlich dass sich demokratische Herrschaft nicht zur Disposition stellt, dass sie sich nicht dem Bürgerwillen und dem, was die treiben, unterordnet, sondern immerzu als das Subjekt über alles sich in gewissem Sinne absolut unkritisierbar, unbezweifelbar präsentiert und dafür auch mit ihrem Überwachungswesen sorgt. Also umgekehrt, sie lässt sich nicht unter Vorbehalt stellen, sondern ein demokratischer Staat, das gibt er mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Sphäre mal ganz prinzipiell zu Protokoll, stellt eigentlich alles Treiben in seiner Gesellschaft, die ganze private Betätigung, die ganze Freiheit, die er seinen Bürgern gibt, zugleich unter den generellen Vorbehalt seines Anspruchs auf unbestrittene Hoheit. Also von da aus nochmal, Sicherheit ist eben nichts für den Bürger, nicht nach dessen Bedarf ausgerichtet, sondern das sichert so grundsätzlich gesehen, und so grundsätzlich ist ja dann auch nur das ganze umfassende Eingriffswesen auf Daten und so weiter zu sehen, die sichert da grundsätzlich ihr unbestrittenes Gewaltmonopol. Also das halten nicht bloß Diktaturen, sondern auch demokratische Politiker offensichtlich für unverzichtbar. Für die generelle von ihnen dann auch praktisch geltend gemachte Generalbedingungen alles Treibens. Also das ist der, wenn man so will, vom Staat her gesehen, gute, sachnotwendige und unverzichtbare Inhalt und Zweck seiner Sammelwut. Und wann er sich dann bedroht sieht, also die besagten Fälle von bandenmäßiger Rechtsverletzung, die Feindschaften, aber auch radikale Opposition im Innern, wann er das alles gegeben sieht und Eingreifen für nötig sieht, wenn er also genauer hinsieht, nähere Erkenntnisse sammelt, dann wirklich observiert und im Zweifelsfall zuschlägt, das behält er sich dann vor. Teilt sich also dann ein, wenn er das, was er als die Fähigkeit zur prinzipiellen Kontrolle, also was ich Kontrollierbarkeit genannt habe, er hat alles im Griff, wenn er von da aus zur Kontrolle im praktischen Sinne, im näheren Sinne schreitet, das behält er sich vor, das teilt er sich ein und das kodifiziert er sogar rechtlich als sowas wie Schranken, an die er sich dabei hält, und das gilt dann glatt als Zurückhaltung. Naja, bis dann wieder mal rauskommt, dass seine Dienste genügend Freiheiten haben und sich nehmen, sich nach ihrem Bedarf im Zweifelsfall auch über diesen Rahmen hinaus zu betätigen. Der ganze rechtliche Rahmen ist ja schon so gestrickt. Mal andersrum gesagt, das ist also eine erste ganz generelle Auskunft über das, was Freiheit ist. Das ist eben kein vom Staat an und für sich zu respektierendes, dem Bürger per se zukommendes Gut. Da hält sich der Staat offensichtlich nicht zurück und schon gleich nicht aus allem heraus, wenn er Freiheit zusichert. Sondern Freiheit, das ist so was wie eine permanente und immerzu dann auch eben mit diesem Generalvorbehalt versehene Lizenz, über die der Staat ständig die Hoheit behält. Er behandelt das wie eine staatliche Konzession, die er deswegen unter den Generalvorbehalt stellt. Sie unterstellt und sie beruht darauf, dass die Herrschaft respektiert ist und bleibt. Also nicht, eigentlich verpflichtet nicht er sich da zum Dienst an der Freiheit seiner Bürger, sondern er verpflichtet die Bürger mit der Freiheit, die er ihnen gibt, und mit diesem Generalvorbehalt, mit dem er sie versieht, auf sich. Also eigentlich ist die elementarste beschränkende Bedingung von Freiheit Loyalität gegenüber der Herrschaft und ihren Einrichtungen, also ihrer ganzen Ordnung. Wenn man es mal positiv ausdrückt, heißt das dann aber auch, Freiheit wird dafür und dann auch nur dafür gewährt, dass sie den Bestand der Herrschaft sichert. Also haben Bürger auch die Freiheit nicht ein für alle Mal und für sich und, wie gesagt, als etwas, für was sie den Staat als Diener verpflichten können, sondern ihre Festlegung auf ihn, und deshalb unterliegt sie auch der staatlichen Aufsicht über ihren staatsgenehmen Gebrauch. Nur damit ich recht verstanden werde. Das heißt nicht, sie haben die Freiheit dann gar nicht. Sie dürfen und sollen ja privat sein. Ich komme da noch drauf, sie dürfen und sollen ja auch ansonsten gesellschaftlich ihre Freiheit betätigen, ihren Interessen nachgehen, soweit sie staatlich erlaubt und geregelt sind. Aber er verschafft sich, also die Politik, die Herrschaft, die demokratische Herrschaft, verschafft sich ständig daneben mit ihrer ganzen Macht, die sie hat, theoretisch und dann im Zweifelsfall auch praktisch zuzugreifen, die Gewissheit, wie sie und dass sie im staatsgemäßen Sinne gebraucht wird. Also die Freiheit bleibt dabei und ist dabei gewahrt, und das Ganze ist ja für den, der sich normal rumtreibt, noch nicht mal bemerklich. Das alles findet eben neben und getrennt vom gesellschaftlichen Verkehr statt, in dem die Bürger da ihre Interessen verfolgen und verfolgen dürfen. Also das ist, soweit eben diese Grundbedingung eingehalten wird, kein Eingriff in den gesellschaftlichen Alltag, sondern sowas wie ein stillschweigendes, permanentes Rückversicherungswesen des Staats über das Treiben seiner Bürger. Und das gehört zu seinem Anspruch: Ich bin das Subjekt dieser Verhältnisse und als solches auch der Herr über sie, offensichtlich dazu. Also er behauptet sich da und betätigt sich da in einem generellen Sinn als Hoheit über alles, was dann unter seiner Regie an gesellschaftlichem Leben stattfindet und stattfinden soll. Das wäre mein nächster Punkt, nämlich das alltägliche Reich der Freiheit. Es klingt ein bisschen wie ein Exkurs, deswegen, weil es in der ganzen Debatte überhaupt nicht vorgekommen ist, als selbstverständlich unterstellt war und ja auch keiner seine Freiheiten dort bestritten gesehen hat, wenn es um die Frage geht, darf oder soll der Staat und wie weit Daten sammeln und sich damit von außen ins Leben seiner Bürger einmischen. Aber mal andersrum betrachtet. Wenn der Staat laufend so einen Überblick für nötig hält, wenn er sowas wie ein Generalmisstrauen in das ganze Treiben seiner Bürger ständig neben diesem Treiben institutionalisiert, also immerzu sich die Möglichkeit verschafft, er kann, wenn er will, nachschauen, was seine freien Bürger eigentlich so treiben, was sie so denken, wie sie miteinander verkehren, ob die ganzen Äußerungen und Tätigkeiten und Absichten von denen nicht an seine Hoheit rühren, dann ist schon klar, dass das, was er da organisiert und was sie dann als freie Bürger treiben, garantiert kein Eden ist, sondern ein Quelllaufen der Kritik und einer Kritik, die immerzu staatliches Misstrauen quasi institutionell erzeugt oder jedenfalls vom Staat her gegen sich mobilisiert.